Aber wir kommen sozusagen zum ersten Überblicksvortrag und der beschäftigt sich mit der Fragestellung Osteom und Co. beziehungsweise es geht also im Detail um die sklerotischen Läsionen des Kieferknochens in der dentalen Computertomographie. Und wie gesagt, in der Bildanalyse, um das ganz einfach einmal herunterzubrechen, geht es also hier in diesem Vortrag um sklerotische Veränderungen, beziehungsweise auch teilweise schon um gemischte Veränderungen. Das heißt also, dass hier auch zystoide Anteile gegebenenfalls dabei sein werden. Wir beschäftigen uns bei der Bildanalyse dieser Veränderungen mit der Lokalisation, mit der Beschreibung eines möglichen Zahnbezuges, mit der Begrenzung dieser Läsion bzw. mit der Binnenstruktur, die hier abzugrenzen ist. Dann natürlich auch, inwiefern diese Läsion eine Auffälligkeit mit Nachbarstrukturen zeigt. Und zu guter Letzt elaborieren wir aufgrund dieser Analyse ein Spektrum von möglichen Differentialdiagnosen. Es geht also um das Spektrum der odontogenen bzw. non-odontogenen Läsionen. Und natürlich habe ich hier sozusagen ein mehr oder weniger chilliges Exposé mitgebracht von häufigen Veränderungen, von typischen Veränderungen, aber natürlich auch von seltenen Veränderungen, also von wirklichen Ausreißern, wenn man so will. Es geht hier natürlich vornehmlich, wie der Titel schon sagt, um die CT, das inkludiert die COMBIM-CT, also die digitale Volumentomographie, das konventionelle CT natürlich auch, das ist klar den Ausgangspunkt, das konventionelle Röntgen und gegebenenfalls auch ein paar MRT-Bilder. Und zu guter Letzt möchte ich Ihnen sozusagen als Radiologe Tipps und Tricks natürlich mitgeben, wie man solche sklerotische Läsionen differenzialdiagnostisch abklären kann, beziehungsweise wie die eben zu beschreiben sind und welches Spektrum an verschiedenen radiologischen Diagnosen man dann schlussendlich hier herausarbeiten kann. Wenn man die sklerotischen Läsionen betrachtet, dann muss man etwas sozusagen in die Klassifikation hineintauchen. Damit möchte ich Sie natürlich jetzt einmal nicht langweilen. Aber Sie sehen schon, hier besteht einmal zunächst eine ganze Speisekarte an odontogenen, gutartigen Tumoren aus der letzten WHO-Klassifikation 2017. Und Sie sehen hier unter den gutartigen Veränderungen gibt es also eine epitheliale Gruppe, eine mesenchymale und eine gemischte Gruppe. Und die gelb unterlegten sind sozusagen hier mal die sklerotischen Klassiker, Zementoblastom oder Odontom, die wir uns hier mal ansehen werden. Und zum anderen natürlich gibt es auch eine maligne Gruppe von odontogenen Karzinomen, Karzinosarkomen bzw. odontogenen Sarkomen, die in ihrer Gesamtheit, aber insgesamt sehr, sehr selten sind und sagen wir eher dem Spektrum dann der lytischen bzw. zystoiden Veränderungen zuzuordnen sind, weniger also der sklerotischen. Wenn wir weiter die Klassifikation betrachten, dann gibt es hier die Gruppe der Knochentumore bzw. assoziierten Läsionen. Das heißt also abgesehen vom Spektrum der odontogenen Tumoren. Und hier gibt es also natürlich unter der Gruppe der gutartigen maxillofazialen Tumoren das gut bekannte Osteom. Wir sehen hier in dieser Aufzählung auch zum Beispiel das ganz seltene Osteoid, Osteom, Osteoblastom des Gesichtsschädels, also eine wirkliche Rarität. Und auf der anderen Seite neben diesen gutartigen Veränderungen auch die malignen maxillofazialen Tumoren, also das bösartige Osteosarkom, Chondrosarkom, Ewing-Sarkom im Gesichtsschädelbereich, im Kieferknochen, ausgenommen selten. Und dann natürlich osteoplastische, osteosklerotische Metastasen natürlich auch in dieser Gruppe. Und dann kommt unter diesen Knochentumoren, und deswegen heißt diese Gruppe auch assoziierte verwandte Läsionen, nämlich die pseudotumorösen Veränderungen. Das sind also mehr oder weniger die Fibro-Chondro-Ossean-Läsionen. Und da gehört natürlich hinein die cemento-ossäre Dysplasie, die fibröse Dysplasie, beziehungsweise als eine Art pseudotumoröse Läsion das ossifizierende Fibrom. Gut, und nach dieser kurzen histologischen Einleitung möchte ich hier also mit dem ersten Bildbeispiel beginnen, beziehungsweise mit der ersten einfachen Betrachtungsweise radiologischer Natur. Es geht also hier in der ersten Gruppe um die gutartigen sklerotischen Läsionen. Und Sie sehen hier also den klassischen Befund des Osteoms. Bei einem 29-Jährigen, es liegt ein schmerzloser Zufallsbefund vor, periapikal bzw. periradikulär in der Regio 4-5 bei einem vitalen Zahn. Anhand dieser Vergrößerung des Pannobildes sehen Sie der Barospalt bei diesem Zahn 4-5, der ist intakt. Es besteht also eine osteosklerotische Läsion, die eigentlich eine kompakte, also eine Kortexdichte aufweist. Und diese Läsion zeigt in die Umgebung hinein alle möglichen so kleinen Füßchen. Und diese Füßchen, das sind also die Trabekelausläufer, wenn Sie so wollen, der Läsion in die umgebende Spongiosa hinein. Wichtig zu sehen ist auch, dass dieses Osteom typischerweise keinen Halo zeigt, also keinen Aufhellungssaum. Und dann für die Diagnostik in der CT bzw. DVT ganz entscheidend ist der endosteale Bezug bzw. Kontakt. Das bedeutet also, dass dieses Osteom, diese sklerotische Verdichtung, einen Nahebezug, einen Ursprungausgang aus der inneren Schicht des Kortex, dem Endosteum, zeigt. Und von dieser Zellschicht eben dort geht das aus. Wir sehen dann auch in diesem orthoradialen / koronalen Bild, dass dieses Osteom also den Nervenkanal hier umscheidet, umwächst, aber typischerweise nicht komprimiert. Es liegt also insgesamt die klassische Diagnose des zentralen ist gleich endostealen Osteoms vor. Bei den Differentialdiagnosen, Sie sehen jetzt zunächst einmal hier ein Pannobild von einem Osteom. Auf der rechten Seite sehen Sie die Differentialdiagnose der Skleroseinsel bzw. diese Skleroseinseln dann auch in einer axialen Schichtführung in der CT bzw. in einer koronalen Schichtführung auch wiederum diese, sagen wir, kometenschweifartige, nicht expansive, sklerotische, asymptomatische Verdichtung, die lediglich einen Zufallsbefund generiert, aber eigentlich keine weitere Konsequenz hat. Und genau sozusagen der Unterschied liegt hier wieder darin, diese Skleroseinsel, auch Bone Island genannt, zeigt keinen Bezug zum Endostium, und das ist definitionsgemäß einer der Unterschiede. Wie gesagt, solche Skleroseinseln tauchen mit einer relativen Häufigkeit in der Periapikalregion auf, die können multiple im Ober- und Unterkiefer auftreten, sind aber insgesamt eigentlich belanglos. Belanglos ist der nächste Fall nicht, denn hier besteht folgendes Problem: ein Patient mit multiplen Osteomen, ein 20-jähriger Mann, und nun besteht aber ein syndromaler Hintergrund, nämlich ein Gardner-Syndrom bei diesem Patienten. Das ist eine Erkrankung, eine familiäre Polypose-Erkrankung mit Hunderten, gegebenenfalls Tausenden Polypen im Darmtrakt, wo es durch diese Polypen auch häufig zu einer malignen Transformation kommt, was dann schlussendlich natürlich mit einer schlechten Prognose verbunden ist. Das heißt, wenn Sie also wie anhand dieser CT-Bilder und jetzt geht es sozusagen primär mal um die obere Bildreihe, diese axialen Bilder vom Ober- und Unterkiefer, multiple sklerotische Läsionen sehen, die Osteomen zuzuordnen sind, da muss man sicherlich an der Differentialdiagnose eines syndromalen Hintergrunds bzw. des Gardner-Syndroms denken. Auf der anderen Seite, und das zeigt Ihnen jetzt die untere Bildreihe, sowohl das Bano-Bild als auch die sagittale Schichtführung, sind periphere Osteome, das heißt also Osteome, die am Kortex, an der Außenseite der Mandibula oder Maxilla hängen, ausgesprochen selten vorzufinden und eben auch möglicherweise ein Ausdruck einer syndromalen ursächlichen Erkrankung. Wir sehen da jetzt einige Pitfalls zum Osteom. Zum einen bei einer fehlenden molaren Bezahnung im dritten Quadranten eine überschießende Defektsklerose. Also diese Sklerose ist quasi als Reaktion zu betrachten auf wahrscheinlich eine abgeheilte Läsion, eine Zyste, einen Defekt eben dort. Hat aber mit dem Osteom nichts zu tun. Sie haben dann einen Zustand nach Zystektomie bzw. Auffüllung mit Knochenersatzmaterial. Es wird also auch durch dieses Knochenersatzmaterial wiederum ein Osteom vorgetäuscht. Aber Achtung, dieses Knochenersatzmaterial, weil eben ursprünglich hier eine Zyste bestand, wird von einem ganz zarten Aufhellungshalo umgeben, der bei einem herkömmlichen Osteom nicht vorzufinden wäre. Und schlussendlich sehen Sie dann auch noch einen Patienten mit Implantat 3,5. Und auch dieses ist sozusagen, sagen wir jetzt einmal lapidar, vielleicht auf den ersten Blick von osteomartigen Veränderungen umgeben. Aber nein, da liegt also ein postoperatives Zustandsbild nach Socketpräservation vor, die hier ursprünglich einmal aufgrund von periapikalen Läsionen gemacht worden ist. Das heißt also, diese lapidare Diagnose Osteom hat hier schon einmal ein gewisses differenzialdiagnostisches Spektrum zu bieten, auf das man nicht hereinfallen darf. In diesen Reigen der gutartigen sklerotischen Veränderungen setzt sich fort das zusammengesetzte Odontom. Das ist also ein gutartiger Tumor odontogenen Ursprungs, hier bei einer 21-Jährigen, die ein Druckgefühl im Oberkiefer links in der Regio 2,8 verspürt. Der eigentliche Achter ist in unserem Fall hier nicht abzugrenzen. Was man in der CT-Bildschnittführung, in axialer Schnittführung bzw. koronaler Schnittführung hier sieht, ist, dass eben an dieser Stelle mehrere zahnartige Strukturen zusammengelagert sind, die wiederum eine bildmäßige Differenzierung aufweisen in schmelzenden Zement bzw. auch einen Wurzelkanal aufweisen. Es handelt sich also insgesamt um die typische Diagnose des zusammengesetzten Odontoms, also den häufigsten gutartigen odontogenen Tumor, der relativ häufig mit einer Zahnretention verbunden ist. Vorsicht, die Differentialdiagnose komplexes Odontom bedeutet, dass also am Bild eine Differenzierung in diese verschiedenen Anteile nicht möglich ist. Es liegt also hier eine relativ kompakte Verschattung fokaler Natur vor, ganz hoher Dichte, die nicht weiter differenziert werden kann. Und ich habe mir das ganz einfach gemerkt, zusammengesetzt bedeutet immer, man kann also die verschiedenen Zahnanteile differenzieren. Beim komplexen Odontom ist das eben nicht der Fall, zumal das komplexe Odontom auch viel seltener vorkommt oder in der klinischen, im klinischen Alltag vorzufinden ist als das zusammengesetzte Odontom. Torus palatinus und torus mandibularis, das sind also kortikale Exostosen, wie wir hier anhand des großen koronalen Bildes sehen, bei einem Patienten, jungen Mann, der also eine gewaltige Resistenz selbst verspürt am Hartgaumen. Und diese Resistenz äußert sich bildmäßig eben als eine Exostose, eine Vorwölbung, die hier auch eine Differenzierung in einen kortikalen und spongiösen Knochen zeigt. Der gleiche Patient wiederum hat auch artverwandte exostotische Veränderungen im Unterkieferbereich, in Locotypico im Eckzahn- bzw. Prämolarenbereich und dies insbesondere eben auf der linken Seite 3,3 bis 3,5. Typischerweise zeigen diese Torus mandibularis Veränderungen keine Differenzierung in einen spongiösen bzw. kortikalen Knochen, sondern zeigen meistens nur kompakter Dichte. Radiologisch ist auch ganz wichtig, dass vom Extremitätenskelett her bekannte Osteochondrom oder kartilaginäre Exostose im Kopf-Hals-Bereich, im Kiefer im Prinzip nicht vorkommt. Das bedeutet also, es handelt sich bei diesen Exostosen rein um knöcherne Veränderungen im Gesichtsschädelbereich, die aber im Unterschied zum Extremitätenskelett keine Knorpelkappe aufweisen. Und das ist auch zum Beispiel der Fall bei dieser seltenen Exostose, die hier, sagen wir, von Regio 1,7 ausgeht und sich pilzförmig gegen den Unterkiefer vorwölbt. Der nächste Themenblock sind die benignen, gemischten Veränderungen und Differentialdiagnosen. Das bedeutet also, dass hier nicht nur eine sklerotische Komponente vorliegt, sondern auch eine Aufhellung, eine zystoide Komponente bzw. eine lytische Veränderung. Und hier interessant ist natürlich zunächst einmal die sekundäre chronische Osteomyelitis, die in erster Linie also mit einer apikalen Läsion einhergeht. In unserem Fall betrifft das also einen 47-Jährigen, der klagt über Schmerzen, Schwellung, rechtsmandibulär. Es besteht eine verzögerte Defektabheilung nach einer Extraktion eines ziemlich lädierten Zahnes 4-6. Wir sehen schon hier anhand dieses Pannos, dass kaudal im unterhalb des Nervenkanals hier eine Veränderung besteht, die sich sowohl in einer Sklerose als auch in einer Aufhellung am Panno äußert. Betrachtet man dann zunächst einmal das axiale Bild des CTs, dann sieht man insgesamt eine deutlich vermehrte Sklerose im Vergleich zur gesunden linken Seite, auch einen Knochendefekt nach lingual mit einer beginnenden Sequestration und im Weichteilfenster, also im Bild rechts oben, sehen wir, dass diese Veränderung, diese Fistelbildung dort mit einem Mundbodenabszess verbunden ist. Das heißt also, diese knöcherne Veränderung ist mit einer gewissen Häufigkeit mit Weichteilkomplikationen, sei es Phlegmone, Abszess, verbunden, die dann aber nicht nur eben mittels DVT bzw. nativer Dental-CT abgeklärt werden muss, sondern eben, wie auch in diesem Fall, mit einer kontrastmittelgestützten CT, gegebenenfalls auch mit Ultraschall, wenn es sich um eine oberflächliche Läsion handelt, oder mit einer kontrastmittelgestützten MRT des Gesichtsschädels. Im Gegensatz zur sekundär chronischen Osteomyelitis sehen wir nun hier einen Fall einer primären chronischen Osteomyelitis. Zunächst einmal im linken Panobild handelt es sich hier um einen mittelalterlichen Erwachsenen. Wir sehen dann mehr oder weniger die gleiche Erkrankung in der sagittalen und der koronalen Schichtführung in der DVT bei einem etwa 8-jährigen Kind. Und bei dieser Gruppe der Erkrankungen, da tauchen wir sozusagen mehr oder weniger in den rheumatischen, inflammatorischen Formenkreis ein. Es liegt also da keine infektiöse Erkrankung vor. Je nachdem gibt es da zum Beispiel eben die juvenile Form der primär chronischen Osteomyelitis bzw. die diffus sklerosierende bzw. dann auch eben die adulte Form, gegebenenfalls auch Erkrankungsformen, bei den Patienten nicht nur eine Kieferosteomyelitis besteht, zum Beispiel auch dann eventuell im Extremitätenskelett. Und bei diesen Patienten typischerweise ist keine Fistelbildung vorzufinden, da ist keine Sequesterbildung vorzufinden, auch keine Weichteilabszessbildung vorzufinden. Und auch bei diesen Patienten ist auffällig, dass diese Bildveränderungen zwar keinesfalls zu übersehen sind, das sind gewaltige Bildveränderungen, die man hier anhand dieser diffusen Sklerose, Periostreaktion, Verdickung, Knochenverdickung wahrnehmen kann, aber im Gegensatz dazu bieten die Patienten insgesamt relativ wenig klinische Beschwerden im Vergleich zur infektiösen Form der chronischen Osteomyelitis. Was wir hier nun sehen, ist eine Spezialform der Osteomyelitis. Es handelt sich da jetzt um die sklerosierende Osteomyelitis Garé. Das ist mehr oder weniger eine pädiatrische Diagnose, beziehungsweise im jungen, im jugendlichen Alter, gegebenenfalls auch nur im jungen Erwachsenenalter. Und zwar besteht hier der Befund also einer chronischen apikalen Parodontitis Regio 4-6, mesial betont, das ist aufgrund des Panobildes einmal ganz klar. Aufgrund der CT-Bilder sieht man dann, dass sich diese Läsion hier in den Interfurkalbereich erstreckt und auch mit einer Periostreaktion verbunden ist, weil es hier zu einer Fistelbildung nach Bukal kommt und zu einem entzündlichen Infiltrat unter dieses Periost, das sich beim Kind dort relativ flexibel abhebt. Es liegt also hier die Spezialform einer Osteomyelitis vor, die in diesem Fall als sklerosierende Osteomyelitis Garé bezeichnet wird und sich durch eine proliferative Periostitis auszeichnet und eigentlich sozusagen typischerweise nur mandibulär vorzufinden ist. Im Gegensatz zu diesen Osteomyelitis-Veränderungen ist die sklerosierende Osteitis in der Umgebung zu einer periapikalen Läsion, wie hier gezeigt, Regio 3-6, keine eigentliche Osteomyelitis, sondern mehr oder weniger eine Osteoblastenreaktion, die selbst also schmerzlos asymptomatisch ist und sich typischerweise in einer vermehrten Sklerose um eine periapikale Läsion, gegebenenfalls also Zyste bzw. chronische apikale Parodontitis abspielt und typischerweise eben mit einer solchen Läsion verbunden ist, aber keine Osteomyelitis per se, kein entzündliches Knochenmarksinfiltrat per se repräsentiert. Eine wichtige Differentialdiagnose zur chronischen Osteomyelitis ist die bisphosphonat-induzierte Osteonekrose bzw. generell Osteonekrose. Hier sehen wir also einen 75-jährigen Patienten mit Kieferschmerzen und Bisphosphonattherapie bei metastasiertem Prostatakarzinom und knöchernen Wirbelsäulenmetastasen. Am Panobild sieht man schon ein Nebeneinander einer Knochenstrukturauflockerung, also einer Osteolyse mehr oder weniger gepaart mit einer deutlichen Sklerose- und Periostreaktion. Und dieses Bild bietet sich dann auch in der axialen CT-Schichtführung mit einer ganz ausgeprägten lingual betonten Periostreaktion, die man hier als bandförmige Veränderung wahrnehmen kann. Und dann sieht man auch noch hier, dass im Prinzip der Kortex als auch die Spongiosa von kleinsten Sequestrationen diffus durchsetzt ist. Als Komplikation kann hier natürlich ein großer Sequester entstehen, eine pathologische Fraktur, da auch dann eine Sekundärinfektion mit Phlegmone, Abszess etc. Sozusagen differenzialdiagnostisch wichtig ist einerseits der medikamentöse Hintergrund, also die Bisphosphonate in diesem konkreten Fall, aber auch gegebenenfalls antiangiogenetische Therapeutika bzw. Tyrosinkinase-Inhibitoren sind hier sozusagen anamnestisch wichtig. Die zweite große Gruppe, das sind also Patienten, die eine Strahlentherapie erhalten haben aufgrund eines Kopf-Hals-Malignoms, typischerweise über 60 Gray, die eben auch eine solche Osteonekrose induzieren kann. Sie können sich vorstellen, anhand des konkreten Falles wird das natürlich insgesamt ein großes Problem geben, denn der Patient hat hier auch den Befund im Ober- und Unterkiefer der superiostalen Implantate, die dann aufgrund dieser Konstellation insgesamt entfernt werden mussten, weil sich hier eine deutliche Sekundärinfektion eingeschlichen hat. In Österreich insgesamt weniger entscheidend ist natürlich die dysbare Osteonekrose bei Tauchern zum Beispiel, beziehungsweise gegebenenfalls sind auch idiopathische Formen der Osteonekrose vorzufinden, bei denen eben keine Medikamentenassoziation beziehungsweise keine Strahlentherapie im Hintergrund steht. Ein ganz ein anderer Fall, jetzt sozusagen von der Medikamentenkomplikation, gehen wir zu einem jungen Patienten, zu einer jungen Patientin mit facialer Asymmetrie und hier zunächst einmal dem klassischen Befund der fibrösen Dysplasie im Gesichtsschädelbereich, im Bereich der Maxilla. Man sieht anhand dieser 3D-Rekonstruktion auch diese Gesichtsasymmetrie. Es liegt bei der fibrösen Dysplasie typischerweise eine expansive Milchglasläsion vor, die zu einer Hohlraumeinengung führt. Man sieht hier das Lumen der Kieferhöhle auf der linken Seite praktisch nicht mehr, ist deutlich eingeengt, beziehungsweise auch zu einer Kanaleinengung des Kanales des Nervus infraorbitalis führt. Typischerweise, wie gesagt, liegt eine Milchglasverschattung vor. Diese kann gegebenenfalls auch gepaart sein mit mehr oder weniger zystoiden Inhalten. Wichtig zu sehen ist auch, etwa 25% dieser Patienten haben einen polyostotischen Hintergrund. Das bedeutet also eine fibröse Dysplasie an mehreren Knochen und in gewissen seltenen Fällen auch einen syndromalen Hintergrund, wie zum Beispiel McEwen-Albright-Syndrom, gepaart eben mit Pubertas praecox. Und wichtig bei diesen Patienten ist auch wiederum zu sehen, dass diese eine erhöhte maligne Entartungswahrscheinlichkeit der fibrösen Dysplasie haben, die sonst bei den einfachen Fällen äußerst gering ist. Einen weiteren Fall der fibrösen Dysplasie sehen wir anhand dieses Panos und der koronalen Schichtführung ebenfalls bei einer jungen Patientin im Unterkieferbereich auf der rechten Seite, und Sie sehen hier durch den Pfeil markiert, wird der Kanal des Nervus alveolaris inferior ganz sozusagen auf die Seite, auf den Rand hinein verlagert. Sie sehen da eigentlich auch relativ schön, diese Läsion ist nach außen hin relativ scharf begrenzt, der Kortex natürlich hochgradig ausgedünnt. Die fibröse Dysplasie erzeugt typischerweise auch keine Resorption an den Zähnen, eigentlich in den meisten Fällen auch keine Zahnverlagerung. Das ist eher selten vorzufinden. Das ossifizierende Fibrom, das ist schon eine ganz andere Kategorie bzw. eine relativ lokal aggressive Erkrankung. Man sieht, dass hier im Oberkieferbereich maxillär bzw. das erstreckt sich dann hinauf sozusagen in die Jochbein, ja, in die Jochbeinprominenz, führt auch hier zu einer Einengung der Kieferhöhle. Bei den Patienten besteht auch teilweise schon ein postoperatives Zustandsbild mit noch deutlichen Residualveränderungen. Es besteht da ein Nebeneinander von zystoiden Veränderungen, von Weichteilveränderungen, die gegebenenfalls Kontrastmittel aufnehmen, und von sklerotischen Veränderungen. Häufiger ist das auch in der Mandibula vorzufinden als in der Maxilla, und typischerweise kommt diese Erkrankung im jungen Erwachsenenalter, in der dritten oder vierten Lebensdekade vor. Nun kommen wir sozusagen zu einem interessanten Begriff, nämlich zu dem Begriff des Zementoms. In diese Kiste sozusagen wurde ursprünglich alles hineingeworfen, was irgendwie unklar eine fibro-ossäre periapikale Läsion repräsentiert hat. Der Punkt ist nur, das Zementoblastom ist eigentlich das wahre, das True Zementoma, also das wirkliche Zementom. Es handelt sich dabei um einen lokal aggressiven Tumor. Und wie Sie anhand dieser CT-Bilder nun sehen, besteht also hier bei diesem wurzelbehandelten Sechser, 4-6er, einerseits diese diffuse sklerotische Verschattung um die Apizes, die mit den Apizes hier teilweise fusioniert, aber auch auf eine gewisse Weise eine Lokalaggressivität ausdrückt, weil sie sozusagen die Buccale Corticalis durchbricht und hier mehr oder weniger in die Weichteile penetriert. Das bedeutet also, bei diesem Prozess müssen Sie gegebenenfalls auch denken an eine Malignom-Differentialdiagnose, da diese Zementoblastome meistens vom Bild doch einigermaßen aggressiv aussehen und typischerweise eben im jungen Erwachsenenalter zutage treten und hauptsächlich mandibulär. Auch in diese Kiste der Zementome bzw. fibrosären Läsionen gehört die Zementoosäre Dysplasie. Das ist ja jetzt kein Tumor, keine Neoplasie, sondern ein pseudotumoröser Prozess, wenn man so will. Und hier gibt es verschiedene Formen. Wir sehen hier zunächst einmal eine apikale Form in der Eckzahnregion bei einer weiblichen Afroamerikanerin. Und hier liegt also am Panobild eine sklerotische Läsion vor, eine ringförmige Läsion, die zentral eine Verkalkungsstruktur zeigt, einen Aufhellungshalo um diese zentrale Verkalkung. Das ist ein relativ typisches Bild dieser periapikalen zementoosären Dysplasie, hauptsächlich in der Mandibula vorzufinden. Aber man muss aufpassen, diese Erkrankung hat gegebenenfalls verschiedene Stadien, die man auf den Bildern auch erkennen kann. Im zeitlichen Verlauf verändert sich die Erkrankung, beziehungsweise ist es auch so, dass es dann weitere Formen gibt, die wir uns gleich gemeinsam ansehen werden. Die fokale und die periapikale Form der zementoosären Dysplasie sind im Prinzip sehr ähnliche Erkrankungen an unterschiedlicher Stelle, auf das möchte ich jetzt gar nicht näher eingehen. Sie sehen jetzt zunächst einmal anhand des oberen Bildes eine Milchglasläsion der Periapikalregion, die, und das ist in der Praxis gar nicht so unhäufig, als chronische apikale Parodontitis missinterpretiert werden könnte. Das ist sozusagen diese milchglasige Verschattung in der Periapikalregion ist sozusagen das Initialstadium dieser Läsion. Das Endstadium, wenn man so will, dieser Läsion ist dann das, was Sie anhand dieses weiteren Patienten sehen, am 3-5. Es liegt also hier ein wurzelbehandelter Zahn vor mit einer periapikalen Läsion, einem Halo und Bohnen- bzw. nierenförmigen Verkalkungen im Bereich der Läsion. Und dieser Zahn wurde ursprünglich unter der Prämisse der chronischen apikalen Parodontitis wurzelbehandelt. Nur der Witz ist sozusagen, es war nie eine chronische apikale Parodontitis, sondern es war eben diese zementoosäre Dysplasie. Im Gegensatz dazu, zur zementoosären Dysplasie, ist die periapikale Hyperzementose ein ganz anderes Phänomen. Also eine periapikale Anhäufung von Zement, das ist häufig bei Achtern vorzufinden. Da ist es natürlich dann ein Problem für die RZE, beziehungsweise diesen Zahn in entsprechender Weise zu mobilisieren, vom Nervenkanal wegzubekommen. Diese Erkrankung, diese diffuse Verschattung, wenn man so will, in der Periapikalregion, die kann einen Überlastungshintergrund haben, einen entzündlichen Hintergrund, hormonellen etc. Bei dieser Verschattung ist also die Laminatura dieses Zahnes quasi durch quasi eine sklerotische Wolke, wenn man so will, nicht mehr sichtbar. Als Anekdote kann ich Ihnen sagen, ich habe auf 8 meiner Unterkieferzähnen selbst eine solche periapikale Hyperzementose. Was das genau sozusagen ursächlich zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Jedenfalls Eine weitere Form dieser Zemento-Ocean-Dysplasie, um bei dieser Erkrankung zu bleiben, ist die fluoride Form, also eine Multiquadrantenbeteiligung, die aber schon relativ aggressiv aussieht, beziehungsweise ein relativ buntes Bild bietet an einerseits, wie wir da gut anhand dieser CT-Bildern sehen, Verschattungen, sklerotischen, sehr dichten Verschattungen in der periapikalen Region, gepaart mit Osteolysen, die mehr oder weniger wurmstichartig aussehen, beziehungsweise die teilweise ein Milchglasphänomen aufweisen. Und diese Veränderungen können auch den Kortex, wie man hier sieht, arrodieren. Und das ist ein relativ klassisches Bild für diese fluoride Form. Das ist auch mehr oder weniger ein zahnmedizinisches, beziehungsweise kieferchirurgisches Thema, ob man diese Läsion biopsieren sollte oder nicht. Manche Kollegen lehnen das ab, wenn man dadurch den Prozess erst recht inflammatorisch anheizen könnte. Wie gesagt, das ist aber eine sozusagen wichtige Form. Typischerweise ist es auch so, dass dann, wenn man das zum Beispiel im Unterkieferbereich findet, auch der Oberkiefer mit untersucht werden sollte, weil bei dieser Multiquadrantenbeteiligung eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass das eben auch im Unterkiefer bzw. Oberkiefer mit vorzufinden ist. Ganz ein anderes Thema, aber ich finde sehr, sehr spannend. Wenn Sie sich dieses Panobild ansehen, dann schaut ja das aus, Sie können den Zahnapparat ja vom Knochen hier insgesamt sehr schlecht differenzieren. Und wir haben hier einen, würde ich sagen, sehr seltenen, aber hochinteressanten Fall bei einem Morbus Wegener oder wie man jetzt eigentlich korrekterweise sagen muss, einer Granulomatose mit Polyangitis. Das bedeutet also einer systemischen aggressiven granulomatösen Erkrankung der Atemwege bzw. der Lunge mit einer progredienten chronischen Niereninsuffizienz bei dieser Patientin. Und aufgrund dieser Niereninsuffizienz tritt hier das Phänomen des sekundären Hyperparathyroidismus auf. Und das wiederum führt im Knochen zu einer diffusen Osteosklerose bzw. auch teilweise hier zu Resorptionszonen, und es kommt eben vor allem im Oberkiefer, wenn man sich das anschaut, zu einer diffusen Dichteerhöhung des Knochens. Den Barospalt erkennen Sie hier teilweise. Die Patientin ist sonst, was die Läsionen in der periapikalen Region betrifft, frei, aber es liegt hier sozusagen eine systemische diffuse Knochensklerose im Sinne der renalen Osteodystrophie im Ober- und Unterkieferbereich bei dieser Patientin vor. Der letzte Programmpunkt in dieser Abfolge der sklerotischen Läsionen sind die sklerotischen Malignome und Differentialdiagnosen. Und hier sehen Sie am oberen CT-Bild in der axialen Schichtführung den katastrophalen, ganz massiven Befund eines Osteosarkoms der Maxilla. Das Lumen der Kieferhöhle ist im Prinzip vollkommen verschattet. Dieser Prozess, der dehnt sich weit in die bukalen Weichteile aus, der dehnt sich auch in die Kaumuskelloge nach Dorsal aus, beziehungsweise in die Nasenhaupthöhle. Es besteht also hier ein Prozess, der zu einer diffusen Spongiosa bzw. Kortexdestruktion führt, eine aggressive Periostreaktion, eine strahlenförmige zeigt. Das wird als Sunburst-Phänomen bezeichnet. Das ist eigentlich bei sämtlichen Osteosarkomen, auch zum Beispiel am Extremitätenskelett, im Kniegelenkbereich, ähnlich zu bewerten. Gleichzeitig neben dieser Periostreaktion natürlich durch das Osteosarkom zu einer massiven Sklerose, und diese Sklerose ist im Prinzip eine maligne Knochenneubildung und natürlich auch zu einer Weichteilinfiltration. Das bedeutet also, natürlich muss dieser Patient dann weiter mit kontrastmittelgestützten Untersuchungen, sei es CT oder MRT, der Kopf-Hals-Region abgeklärt werden, auch der Lymphknotenstatus erhoben werden. Interessanterweise sehen Sie jetzt im unteren Bild, und das möchte ich Ihnen als Differentialdiagnose zeigen, als gutartige Differentialdiagnose, aber wiederum so eine pilzförmige Exostose. Es besteht dort eine glatte Berandung. Diese Exostose zeigt hier einen kortikalen und spongiösen Knochen. Es besteht keine Periostreaktion und das ist praktisch gesehen schon immer gut zu wissen, da eine fehlende Periostreaktion sozusagen primär einmal einen gutartigen Prozess suggeriert. Und das nur als Differentialdiagnose gezeigt. Ja, und natürlich neben dieser Gruppe der primären osären Malignome, Osteosarkome eben zum Beispiel, gibt es die große Gruppe der osteoplastischen Metastasen. Wo ist das vorzufinden? Die osteoplastischen, osteosklerotischen Metastasen bei metastasiertem Mammakarzinom, wie zum Beispiel in diesem Fall. Diese Dame kommt ursprünglich zu einer Osteonekrose-Abklärung, zum Beispiel natürlich auch bei Prostatakarzinom. Und Sie sehen dann anhand dieser CT-Schichtbilder, dass hier beidseits im aufsteigenden Kieferast solche sklerotischen Veränderungen vorzufinden sind. Man sieht das auch teilweise schemenhaft im rechten Angulus dargestellt, diese sklerotische Verschattung. Und praktisch gesehen, und das ist natürlich interessant für jene, die DVD-Bilder interpretieren bzw. selber anfertigen, ist natürlich, wenn immer Sie multiple so osteosklerotische Verschattungen am DVD- oder CD-Bild sehen, dann ist es natürlich nicht ungeschickt, wenn Sie auch schauen, ob zum Beispiel eben solche Veränderungen, zum Beispiel wie in dem Fall auch an der Halswirbelsäule vorliegen oder an der Schädelbasis, weil dann haben Sie relativ einfach die Diagnose gemacht. Und insgesamt, wenn Sie den Befund haben, der multiplen osteosklerotischen, sagen wir wolkigen Verschattungen im Kieferbereich, da müssen Sie, wenn der Patient, sagen wir, ja, 40 Jahre überschritten hat, also im jungen, ab dem jungen Erwachsenenalter im Prinzip an einen möglichen metastatischen Prozess denken, der natürlich dann auch weiter beleuchtet bzw. abgeklärt werden muss und nicht unterm Tisch fallen darf. Gut, ich darf also zusammenfassen. Und zwar, wenn man die sklerotischen Läsionen betrachtet, dann gibt es da natürlich ein paar Ausreißer, Multisystemerkrankungen, seltene Tumore etc. Was man immer im Hinterkopf haben sollte, ist zunächst einmal die lapidare Skleroseinsel. Das ist also ein Befund, den man wahrnimmt, aber dann mehr oder weniger ignorieren kann. Dann gibt es die sklerosierende Osteitis. Wir haben gesehen, das spielt sich in der um eine periapikale Läsion ab, ist mehr oder weniger eine Reaktion. Dann im Gegensatz dazu die wirklich infektiöse chronische Osteomyelitis. Im Bereich der Tumore haben wir das insgesamt häufige Osteom, das man weiter nachkontrollieren kann, beziehungsweise wobei sich hier auch ja, die Leitlinien mehr oder weniger beziehungsweise die praktische Vorgehensweise unterscheidet und je nach Institut sehr different ist. Wir haben den gutartigen Tumor, den odontogenen Tumor, das Odontom, das doch mit einer gewissen Häufigkeit auftritt. Wir haben dann zu guter Letzt die malignen Prozesse, nämlich das Osteosarkom und die Metastasen. Und abgesehen von dieser tumorösen Gruppe haben wir dann die pseudotumorösen Veränderungen, nämlich die cemento-osseare Dysplasie bzw. die fibröse Dysplasie. Das heißt also, wenn Sie mit dieser Gruppe oder mit diesen verschiedenen Gruppen an Erkrankungen von sklerotischen Läsionen arbeiten, dann haben Sie eigentlich schon einmal eine gewisse Grundpalette des täglichen Alltages abgedeckt. Und jetzt sozusagen ist da noch ein kleiner Teaser zum Ende dieses Vortrages für Sie. Sie sehen hier also ein Pano und das ist mehr oder weniger ja, ein Zufallsbefund, der hier generiert wurde im Angulus. Sie sehen dort eine sklerotische Verschattung. Der Witz ist natürlich jetzt der, nicht jede sklerotische Verschattung ist auch wirklich im Kieferknochen. Und Sie haben die Antwort auf diese Frage wahrscheinlich schon sich selbst gegeben. Es liegt also, wie Sie anhand dieser CT dann schön feststellen können, in Wahrheit ein submandibulärer Speichelstein vor. Und damit darf ich mich zunächst einmal bedanken und erwarte mit Freude Ihre Kommentare bzw. Fragestellungen. Vielen Dank.
Es sind ein paar Fragen eingegangen, die würden wir jetzt gerne dir stellen.
Bitte.
Fangen wir einfach gerade schon mal mit der ersten an. Muss man zu jedem DVT einen schriftlichen Befund erstellen und auch vorweisen können?
Ja, das ist insgesamt eine sehr interessante Frage, vor allem wenn sie von radiologischer Seite her beantwortet werden soll. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass jede Untersuchung, die gemacht wird, mit einem solchen Befund einhergehen muss. Ja, also das ist einmal im radiologischen Alltag, ob jetzt eine Untersuchung, sei es in einem Spital oder in einer öffentlichen Krankenanstalt gemacht wird, die muss, ob das Pano ist, ob das DVT, CT ist etc., mit einem solchen Befund einhergehen. Es heißt sozusagen mehr oder weniger oder die Praxis, und auf das zielt ja schlussendlich die Frage ab, was machen jetzt niedergelassene Zahnärzte, die natürlich, wie wir wissen, in einer großen Zahl DVT-Geräte betreiben, Befunde akquirieren, Bilder machen, was machen die? Also vereinfacht gesagt, sagt man, die müssen sich hinsichtlich der Befundung kundig machen, beziehungsweise die müssen natürlich auch eine, sagen wir, zumindest irgendwie einen Vermerk, wenn sie selbst den Patienten behandeln, also so erlebe ich das im Alltag, in dieser Patientenakte machen, was bei dieser Untersuchung herausgekommen ist. Ja? Das Entscheidende ist wohl auch in diesem Fall das Sprichwort, wo kein Richter, da kein Kläger und umgekehrt. Ich kann in dem Zusammenhang vielleicht den Zahnärzt einen Tipp geben, ist wahrscheinlich schlecht als Radiologe, aber natürlich ist das, oder sage ich jetzt mal, wird das eine sicherlich eine zukünftige Sache sein, wie mit solchen Untersuchungen umzugehen ist. Es gibt Länder, insbesondere die USA natürlich, wo für solche DVD-Untersuchungen, Kombi-CD, die im niedergelassenen Bereich durchgeführt werden, immer radiologische Befunde generiert werden müssen. Also da gibt es eine ganze Herrschaft von Radiologen, die sich auf dieses Thema spezialisiert hat. Praktisch gesehen ist es natürlich jetzt umgekehrt, wenn ich aus der Sicht des Zahnarztes sprechen darf, auch sozusagen ein gewisser Trick oder Schmäh, wenn man so will, dass man möglichst immer nur das abbildet, was man eigentlich abbilden will und was man sozusagen auch wissen möchte. Das bedeutet, wenn man sozusagen jetzt die konkrete Fragestellung 4.6 hat wegen einer WB-Revision, dann ist es also nicht zielführend, das Volumen dieses Gerätes Field of View groß einzustellen und sozusagen von der Halswirbelsäule, Ober-Unterkiefer, Nasennebenhöhlen etc. alles abzubilden, weil man natürlich dann in Gefahr läuft, dass man hier gegebenenfalls Dinge mit erfasst, die man dann selbst nicht mehr beurteilen kann. Ja,
ja, da muss man dann aber dann auch so ehrlich sein, zu sagen, okay, das weiß ich nicht, ich schicke das zum Radiologen weiter. Ja. Weil nur, ja. Ich meine, das hat ja was mit dem Patienten an sich zu tun, und wenn man das nicht, wenn man das alles auf das kleinste Niveau runter kürzt das Volumen,
ja,
dann bleibt vielleicht was eben übersehen. Ich sage jetzt mal, ja, das Mammakarzinom, ja, oder die
ja,
Metastasen, und dann ja, gibt es ein größeres Problem als die Wurzel
auch,
der Hand.
Ja, es ist auch sicher so, dass natürlich, und da bin ich auch selber involviert in der letzten Zeit, mit der zunehmenden Zahl der DVD-Geräte natürlich auch die Interaktion zwischen den Zahnärzten und den Radiologen gestiegen ist, und das ist auch sicherlich gut, weil das beide Fachbereiche sicherlich verstärken und bereichern kann. Und natürlich gewisse Nasennebenhöhlenpathologien oder Pathologien im Bereich der Schädelbasis nicht primär im Aufgabenbereich des Zahnarztes liegen.
Ja, also bei uns zweien funktioniert das ja ganz gut. Wenn ich mich nicht auskenne, schicke ich es weiter und kriege dann einen ordentlichen Befund, kann dem Patienten sagen, ja, das wurde vom Radiologen sozusagen definiert und gut ist.
Ja. Und wie gesagt, in seltenen Fällen ergibt sich dann die Konsequenz daraus, dass man auch noch weitere Untersuchungen oder klinische Begutachtungen machen muss, sei es von den Nasennebenhöhlen oder sei es, dass da irgendwie ein unklarer Polyp aufpoppt, den man dann weiter durch einen HNO-Facharzt abgeklärt wissen
will. Genau, also das ist ja für alle gut. Ja. Das ist ja eine gute Sache. Also
das heißt sicherlich, wenn man einen solchen Befund generiert, mit dem man selber nicht viel anfangen kann, dann muss man im Prinzip sich an die radiologische Adresse wenden.
Ja. Ist ja nicht verwerflich.
Genau, damit wäre auch die Frage beantwortet, wenn ich vom Radiologen ein DVT anfordere, kann ich auch einen Befund damit anfordern.
Natürlich, ja.
Bekommt man.
Also,
genau.
Mhm. Ja.
Dann konnten wir diese Frage beantworten. Wie sieht es bei dir weiter aus?
Ja, ich habe jetzt da eben, weil wir gesagt haben, also ich mache immer OPTG, Panoramaröntgen, und wenn irgendwas unklar ist, schicke ich es eben weiter für das DVT, und dann ergibt sich das weitere Vorgehen dann von selber sozusagen anhand des Befundes. Also der Befund ist eigentlich das Wichtigste. Man sollte jetzt natürlich nicht schon selber auch nachdenken, weil man lernt ja dann doch immer was dazu. Das sind natürlich alle Sachen, die so in der Praxis, sage ich jetzt einmal, in der Niedergelassenen sehr selten bzw. nie vorkommen. Ja?
Ja.
Und wenn man jetzt, also jetzt die großen Dinge, ja? Und wenn man jetzt dann sagt, okay, da schaue ich einfach drüber, dann geht es natürlich auch nicht. Also da kann man schon sagen, okay, das schicke ich weiter zum DVT, wenn man keins hat. Die Frage ist natürlich, ob es nicht, ich meine, das ist die Frage, die Deutschen haben natürlich so einen DVT-Führerschein, sage ich jetzt einmal, also das ist natürlich auch, wäre nicht so verkehrt, wenn man da irgendwie mitmacht, damit man wenigstens die einfachen Sachen befunden kann, selber einen Befund schreiben kann, sozusagen den Radiologen ein bisschen freispielt.
Ich sehe das natürlich auch jetzt, das ist jetzt meine persönliche Meinung, in dem Sinn, da setze ich mich natürlich jetzt in die Nesseln bei den Zahnärzten. Ich glaube natürlich, dass irgend solche, sagen wir, wie auch immer geartete Ausbildungen dafür sicherlich in Zukunft auch hier in Österreich kommen werden. Ob man das dann als DVT-Kursführerschein oder wie auch immer bezeichnet. Also das heißt, nichtsdestotrotz, diese Interaktion zwischen den beiden Partnern, die wird sicher steigen. Ja. Es ist sicher im DVT-Bereich so, dass der Radiologe sicher eben insbesondere dann, wenn es eben nicht nur um rein zahnmedizinische Probleme geht, einen doch großen Beitrag leisten kann, um diesen Befund zu verbessern, beziehungsweise hier Dinge auch zu erkennen, die der Zahnarzt als solches nicht wahrnimmt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, von der radiologischen Seite her ist es so, dass viele der Kollegen natürlich mit den zahnmedizinischen Problemen per se nicht vertraut sind. Das heißt, jetzt die Wurzelspitzenresektion, die Perforation zu beurteilen, die Wurzelkanalbefüllung etc., da ist es natürlich von der radiologischen Seite schon her so, dass da ich umgekehrt sehr aufpassen muss, dass ich da jetzt auf gut Wienerisch keinen Quatsch befunde. Ja. Also das bedeutet...
Es ist ein Nehmen und Geben.
Ja, so ist es, genau das ist es.
Wunderbar, dann haben wir die Frage beantwortet. Dann die nächste Frage, was empfehlen Sie bezüglich der Strahlenbelastung zum Beispiel bei radiologischer Diagnostik eines retinierten Zahnes vor Kieferorthopädie? Ist es besser, ein klassisches CT zu machen oder Cone Beam?
Nein, also da ist es mittlerweile so, Cone Beam. Das muss man auch relativieren. Mit den herkömmlichen oder sagen wir modernen Combim-Geräten ist es insgesamt so, wirklich eine geringe Dosis im Vergleich zu einer konventionellen computertomografischen Untersuchung zu generieren. Es gibt mittlerweile Low-Dose-Möglichkeiten, auch natürlich im CT-Bereich, im konventionellen CT-Bereich, wobei man da wieder zur Einschränkung sagen muss, dass diese ganz modernen CT-Geräte, die diese Möglichkeiten zur Dosisreduktion haben, vielerorts, sei es in radiologischen Praxen oder auch in den Spitälern, nicht als solches vorhanden ist. Also das heißt, im Grunde jetzt ganz banal gesagt, wenn diese Frage nach der Kieferorthopädie, nach retinierten Zähnen kommt, dann ist die Dosisreduktion insgesamt sicherlich auf der Seite der Kombi im CT zu sehen.
Okay, gut. Wir haben dann noch hier eine Frage bezüglich, wie das abgerechnet wird, die Befundung vom Radiologen. Aber das ist ja eigentlich, man schickt den Patienten an den Radiologen weiter und der macht das ja mit dem selber aus dann. Ne?
Ja, also diese, das ist ja, also im Prinzip ist es natürlich, es gibt sozusagen alle möglichen Plattformen, die sich im Internet formiert haben, die es insgesamt ermöglichen, das betrifft aber jetzt nicht nur Combim-CD-Untersuchungen, es betrifft alle möglichen CD-Untersuchungen etc., durch Radiologen einen Konsiliar-Sekundärbefund zu generieren. Und das wird dann auf einer Honorarbasis abgerechnet. Es ist natürlich, und diese Honorare sind völlig unterschiedlich, je nachdem, was dieser Radiologe sozusagen verlangt. Die sind natürlich, sagen wir, insgesamt deutlich im Vergleich zu einem Kassentarif, den ich jetzt für eine computertomografische Befundung bekomme, deutlich höher anzusiedeln. Ja? Und das ist bis dato eigentlich auch, wie soll man sagen, eher fallbezogen gesehen. Das heißt also, dass ein Zahnarzt, ein Niedergelassener, eben einen, sagen wir, komplexen oder unklaren DVT-Befund hat und sich dann eben an einen solchen Konsiliarradiologen wendet. Es gibt wenige radiologische Ordinationen, die mittlerweile auch DVT-Geräte haben. Das ist, muss man ganz ehrlich sagen, jetzt im radiologischen Bereich die DVT-Errichtung bzw. Combim-CD-Errichtung nicht so das große Thema, sondern die setzen nach wie vor auf die konventionelle Computertomographie, weil sie dadurch nicht nur jetzt Dental-CD machen können, sondern natürlich alle Körperteile mit und ohne Kontrastmittel abklären können. Das heißt, im Wesentlichen solchen Instituten oder natürlich auch Krankenhäusern können Sie nicht einfach einen solchen Fall, eine solche Bildserie zukommen lassen und sagen, bitte befundet mir das und ich möchte jetzt wissen, was das ist. Ja? Also das ist bis dato nur sozusagen im privaten konsiliarmedizinischen Bereich möglich, eine solche Meinung einzuholen.
Gut. Ich habe gerade noch, es ist noch was eingegangen. Metastasen im OPG waren nicht so ganz eindeutig vorhin zu sehen. Und nicht jeder hat jetzt einen DVT und macht gleich einen DVT. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das, wenn man das quasi übersieht?
Ja, also vielleicht schauen wir noch eine Sekunde zurück in diesen Vortrag hinein, wenn das technisch möglich ist. Ja, anhand dieses Falles sieht man natürlich das Problem. Man sieht hier, ja, würde ich sagen, zwei sklerotische Verschattungen, die mir als Radiologen auffällig sind. Und zwar zum einen im Angulus rechts, das ist dort, wo also der Pfeil hinzeigt. Auf der anderen Seite ist auch eine gewisse sklerotische Verschattung dort an der Basis quasi des Prozessus coronoideus auf der linken Seite. Das ist auch dann das, was man in diesen CT-Bildern am Foramen Mandibulae sieht. Natürlich ist es so, ich sage jetzt einmal, das ist schon, das muss man sich bewusst sein, tricky. Ja? Also das ist jetzt keine 0815-Diagnose, weil man hat natürlich anhand dieser konventionellen Bilder auch ganz häufig mit gravierenden Bildartefakten zu kämpfen. In dem Fall, ja, fehlt mir, wie gesagt, jetzt lassen wir mal diese linksseitige Sklerose weg, ja, die auch direkt da in dieser Artefaktbildung drinnen liegt. Diese am Angulus, die würde ich zumindest jetzt als Radiologe hinterfragen. Ja. In Wahrheit wissen wir aufgrund der DVD-Untersuchung, es bestehen bedeutend mehr Läsionen, als hier am Bild aufpoppen. Ja. Ich glaube, jetzt sagen zu können, in einem solchen Fall, ja, der natürlich jetzt auch aufgrund des Panobildes eine schlechte Bildqualität oder nur eine mäßige bietet, ja, da wird praktisch gesehen einem Zahnarzt wenig vorzuwerfen sein. Das Problem ist natürlich dann, wenn Sie die DVD-Untersuchung machen und der hat multiple Läsionen, die keiner dann perzipiert, dann wird es wahrscheinlich schon ein Thema sein. Ja, aufgrund des Panobildes, wie gesagt, ist es immer, ja, muss man praktisch sagen, argumentierbar, das ist sehr schwer zu sehen oder das ist so oder so zu interpretieren. Die Sache, ja, also aufgrund des Panobildes sehe ich da jetzt kein wirkliches rechtliches Problem, auch aufgrund der DVD ist es natürlich anders zu bewerten.
Gut, das heißt im Zweifelsfall DVD oder CT.
Ja.